Für diese Folge habe ich mit Schwester Mechthild Brömel gesprochen, die seit 25 Jahren in einem Berliner Kloster lebt. Als Mitglied des kontemplativ ausgerichteten Karmelitinnenordens verbringt sie einen großen Teil ihrer Zeit in Meditation und Stille und das mitten in Berlin. Wie ihr Leben im Kloster aussieht, wie sie meditiert und warum sie sich mit Yoga aufs Beten vorbereitet, das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dranbleibt. Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Liebe Schwester Mechthild, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank.
Ich würde gern mit dem Ort beginnen, an dem wir hier sind, weil der in vielerlei Hinsicht besonders ist und weil du hier auch dein Leben verbringst. Wir sind hier nämlich im Kloster Regina Martyrum in Berlin-Charlottenburg. Und das ist erstens ein Kloster, was ja schon ein besonderer Ort ist. Es ist zweitens ein kontemplatives, der Stille gewidmetes Kloster und das mitten in Berlin. Und es ist drittens in der Nähe der ehemaligen Hinrichtungsstätte Plötzensee, wo die Nationalsozialisten knapp 3000 Menschen ermordet haben. Viele davon Leute, Männer und Frauen, die im Widerstand aktiv waren. Und es ist ja auch ganz bewusst hier hingebaut worden. Wie prägt dieser Ort hier, an dem wir hier sind, dein Leben?
Das ist eine gute Frage. Also der Ort, an dem wir hier leben, der prägt mich und unsere Gemeinschaft, glaube ich, auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zum einen ist unser Kloster ganz bewusst hier an und mit der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum gegründet worden. Und wir Schwestern halten auch jeden Tag unsere gemeinsamen Gebetszeiten in dieser besonderen Kirche, oft auch mit Gästen, die dazukommen. Ja, und die Architektur dieser Kirche ist sehr besonders, finde auch sehr, hat eine starke Ausstrahlung, auch die Kunstwerke in dieser Kirche. Und ich lebe jetzt also schon 25 Jahre hier an diesem Ort und merke, dass dieser Ort, diese Architektur, was mit mir macht. Und wenn ich es so für mich so in einen Begriff bringen sollte, würde ich sagen, für mich ist dieser Ort ein starker Hoffnungsort, der etwas ausstrahlt von der Freiheit und von der Würde auch des Menschen. So. Und ja, das hat eine Ebene, die sich gar nicht so ohne weiteres immer greifen lässt. Ich würde sagen, das ist wie so eine Grundatmosphäre, die im Alltag mitgeht. Und ja, und dann ist es so, dass uns halt auch prägt, eben wirklich in Berlin zu sein. Das heißt, dass uns die Offenheit für Menschen, die hierher kommen, Suchende aller Art, Gästen im Gästehaus, Menschen im Klosterladen, auch eben sehr wichtig ist. Also ich glaube, so diese Verbindung zur Großstadt ist was Besonderes. Und dann auch, dass es ein ökumenischer Ort ist. Also in Plötzensee sind Menschen aus verschiedenen Kirchen und auch aus ganz Europa gestorben und die Verbindung mit unseren beiden evangelischen Nachbarkirchen hier ist sehr eng. Also glaube ich, dass das eben, wie wir Gottesdienste gestalten und mit wem, eben auch sozusagen mitgeprägt ist von diesem besonderen Ort.
Ich habe mich jetzt noch nicht so umgeschaut hier, um ehrlich zu sein, aber wenn wir hier aus dem Fenster rausschauen, das haben wir gerade eben schon gemacht, gibt's einen wunderschönen Klostergarten. Das sieht aus wie so eine Insel der Ruhe in der Großstadt eigentlich. Empfindest du das auch so?
Ja, also es haben mal Leute gesagt, es ist wie so eine Oase in der Großstadt. Und ich finde auch dafür, dass wir mitten in Berlin sind, ist hier sehr viel Grün auf dem Dach, um das Kloster rum und hier nebenan auch der Volkspark Jungfernheide, wo man auch schön laufen kann. Also ja, es gibt verschiedenste Vögel, die ich hier auch hören kann. Also wirklich nicht unbedingt so, wie man sich das so mitten in einer Großstadt vorstellen würde. Mhm. Also das ist sicherlich auch was Menschen schätzen, die auch hierher kommen und auch wir Schwestern natürlich immer wieder auch, ja, jeden Tag, wenn ich aufwache, bin ich so dankbar, dass ich denke, ach, das ist wirklich auch ein schöner Ort.
Ja, dachte ich spontan auch.
Ja, also es hat zu tun natürlich mit dem Thema des Gedenken und so, aber erstmal ist es auch ein schöner Ort, ein Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich sein kann und die Verbindung mit mir und anderen auch spüren.
Mhm. Und weil du eben die Architektur angesprochen hast, das ist ein sehr modernes, sehr neues Kloster noch. Also die Kirche, haben wir eben gesprochen, ist aus den 60er Jahren, richtig? Und das Kloster aus den 80ern?
Ja, die Kirche ist 1963 eingeweiht. Und da haben sehr bekannte Künstler wie der Architekt Hans Schädel oder der Künstler Georg Meistermann oder Fritz König mitgewirkt. Und es ist für die damalige Zeit ein wirklich sehr moderner und ich würde auch sagen mutiger Bau. Und das Kloster ist sozusagen 1982 hierher an diese Gedenkkirche gekommen. Da ist ein Teil neu gebaut und etwas von dem ehemaligen Gemeindehaus umgebaut worden. Und meine Mitschwestern kamen dort vom Karmelitenkloster am Konzentrationslager Dachau. Und da ist natürlich nochmal in anderer Weise auch verdichtet das Thema NS-Zeit, Erinnerung, ein Thema gewesen, was dann sozusagen ja auch mitgegangen ist hier an diesen Ort. Das heißt, da gab es dann auch so thematisch schon eine Verbindung auch von Dachau nach Berlin, wenn auch unter einem anderen Fokus.
Was war der Fokus?
Also ich würde sagen, der Fokus auf die Menschen im Widerstand, also Menschen, die bewusst Widerstand geleistet haben, hat nochmal eine andere Ebene oder eine andere Dimension, wie wenn es primär die Erinnerung an die Opfer ist, die ermordet wurden.
Wie in Dachau.
Wie in Dachau. Und hier in Plötzensee sind ja sehr viele Menschen auch aus den verschiedenen Widerstandsgruppen auch ermordet worden, ja, die ja sehr bewusst auch Schritte in den Widerstand gegangen sind.
Ja.
Und für ihre Überzeugungen eingestanden sind. Und ich denke, das ist was, was heute ja auch, sagen wir mal, sehr aktuell ist auch, eigene Positionen zu finden und für die auch einzustehen.
Mhm. Meinst du das auch, wenn du sagst, dass es für dich auch ein Ort der Freiheit ist, wie du eben gesagt hast?
Ja, würde ich schon sagen, weil wenn ich jetzt an Menschen wie Helmut James von Moltke oder Alfred Delp denke, im Angesicht eines Todesurteils zu sagen, ich bleibe bei meiner Überzeugung, ich stehe dafür ein und mir ist sozusagen Europa ein wichtiger Wert, die Menschenwürde jedes Menschen ein wichtiger Wert, die Kraft dazu zu haben, das ist für mich wirklich auch innere Freiheit.
Und innere Freiheit ist ja auch in der Religion und in der Spiritualität ein extrem wichtiges Thema.
Genau, und auch in den biblischen Texten, aus denen wir leben, ein sehr zentrales Thema immer wieder auch. Also und auch in der Geschichte des Volkes Israel, also der Exodus sozusagen, Gott führt das Volk durch die Wüste in die Freiheit. Und ich glaube eben, wenn wir das auf die Evangelien übertragen sehen, auch Jesus, ja, geht einen Weg, auf dem er uns mitnimmt, der uns immer mehr so zu uns selbst und auch in die Freiheit führen möchte.
Mhm. Ihr seid 7 Schwestern hier, richtig?
Wir sind 7 Schwestern hier im Karmelitinnenkonvent und seit Pfingsten lebt eine zweite Ordensgemeinschaft, die Kongregation der Helferinnen, hier im 2. Stock unseres Klosters. Das heißt, als eigene Kommunität, aber unter einem gemeinsamen Dach, so dass wir jetzt hier am Ort 7 Karmelitinnen und 4 Schwestern aus der Kongregation der Helferinnen sind.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, aus der Gruppe der Karmelitinnen, zu denen du gehörst, bist du die Jüngste, richtig?
Ich bin die jüngste Schwester und die älteste ist 96.
Ja.
Also wir sind wirklich eine Mehrgenerationengemeinschaft.
Okay, ja. Wie sieht denn so ein typischer Tag für dich hier im Kloster aus?
Ja, also es ist in unserem Kloster schon interessant. Die Tage sind immer wieder auch unterschiedlich. Also so dieser ganz feste Rhythmus, den man sich so vorstellt, den hat es dann auch nicht immer. Aber es gibt natürlich so eine Grundstruktur. Und wir beginnen morgens um 7 mit dem ersten gemeinsamen Gebet, wo wir miteinander die Psalmen beten, die Psalmen singen in der Kirche, in der Krypta der Gedenkkirche. Oft auch mit Gästen, die dazukommen und mit uns gemeinsam beten. Dann ist Frühstück normalerweise im Schweigen. Also ein Schwerpunkt unseres Lebens ist auch immer wieder bewusst innerlich in die Stille zu gehen, auch ja innerlich frei zu sein für das Gespräch mit Gott. Und dann haben wir 2-mal am Tag auch Zeit für persönliche Meditation. Unsere Gründerin Teresa von Avila nennt das inneres Beten, also der ganz persönliche Weg mit Gott, der Freiraum, den wir dafür haben. Und ich persönlich halte so diese erste Zeit immer morgens so 17:45 bis 19:45, also vor dem ersten gemeinsamen Gebet. Ja, nach dem Frühstück ist dann Arbeitszeit in den Bereichen, wo wir einzelnen Schwestern Verantwortung haben. Ich selber bin, also zum Beispiel wasche ich bei uns die Wäsche, bin für unser Klosterarchiv zuständig. Nachmittags bin ich dann oft im Verkauf auch im Klosterladen und es kommen auch immer wieder Menschen zu Gesprächen, auch geistlicher Begleitung, spiritueller Begleitung zu mir. Genau, das ist also von daher auch nicht jeden Tag gleich, was ich vormittags mache. Und bei den anderen Schwestern ist es auch recht vielfältig. Also zum Beispiel 2 Schwestern sind im Gästehaus tätig, empfangen dann Gäste oder kleine Gruppen, die kommen. Dann gibt es eine Schwester, die unsere Kerzenwerkstatt leitet. Mitschwestern, die dann auch sehr viel so an Büroarbeit im Hintergrund machen, Gartenarbeit, also ganz unterschiedlich. Und dann mittags um 12 treffen wir uns zum kurzen Mittagsgebet. Hinterher ist gemeinsames Mittagessen, wo wir normalerweise uns auch in irgendeiner Form austauschen über Themen oder Begegnungen, die uns gerade beschäftigen. Dann ist eine Mittagspause und noch einmal dann Arbeitszeit bis späteren Nachmittag. Und um 18 Uhr treffen wir uns dann zum gemeinsamen Abendgebet wieder in der Krypta der Gedenkkirche. Ja, und dann ist es ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist dann anschließend Abendessen, manchmal noch eine Abendmesse, dann auch mit einem Priester. Manchmal haben wir auch ökumenisches Friedensgebet oder es gibt noch Abendvorträge. Also das ist bei uns dann auch so je nach Tag auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, und nach dem gemeinsamen Abendessen endet dann das gemeinsame Programm. Je nach Tag entweder so gegen 8 oder 8:30 oder manchmal auch ein bisschen später. So, und dann hat jede noch Raum für sich, eben in die Stille zu gehen und den Tag ausklingen zu lassen. Das ist so der Rahmen.
Das klingt eigentlich nach einem Rahmen, der ganz nach meinem Geschmack wäre, muss ich ehrlich sagen. über die Spiritualität würde ich später nochmal sprechen. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, wie bist du denn an diesen Ort hier gekommen?
Ja, wie bin ich an diesen Ort gekommen? Das ist auch eine gute Frage. Also das finde ich interessant. Ich würde sagen, der Ort hat mich gefunden. Ich habe ihn nicht direkt gesucht. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, komme aus der Großstadt. Also so, dass von daher Stadt für mich schon was sehr Vertrautes hat. Und ich komme jetzt aus einer Familie, die ich jetzt nicht unbedingt als religiös bezeichnen würde. Also meine Oma war katholisch, von daher bin ich auch katholisch getauft und gefirmt. Aber da war jetzt so keine sehr enge Verbindung mit Kirche oder der Kirchengemeinde. Jedoch war für mich schon als Kind und dann auch als Jugendliche die Frage nach Gott tatsächlich wichtig. Und ich habe auf meine Weise nach Gott gesucht und gefragt. Und für mich war da entscheidend ein Schulprojekt in der 7. Klasse, wo wir uns mit asylsuchenden Menschen in Deutschland beschäftigt haben. Da kamen damals sehr viele Menschen auch auf den sogenannten Wohnschiffen in Hamburg an, die dort dann Zuflucht gefunden haben aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Und zu diesem Schulprojekt gehörte auch der Besuch in einer Moschee. Und dort, dieser Imam in der Moschee, hat uns Kinder da geführt und der hat dann uns eingeladen und mit uns meditiert. Da habe ich also das erste Mal bewusst meditiert. Und fand das damals eine sehr schöne Erfahrung und war auch von diesem Mann in dieser Moschee fasziniert, weil ich den Eindruck hatte, für den ist Gott lebendig. Nicht eine theoretische Idee, sondern jemand, mit dem er tatsächlich lebt. Ich hatte auch 2 sehr sympathische türkische Mitschüler und habe mich dann so ein bisschen intensiver auch mit dem Islam beschäftigt, hatte dann eine Brieffreundin in Ägypten, mit der ich mich auch über den Glauben ausgetauscht habe und stieß eben dann auf die islamischen Mystiker und Rumi und Al-Halaj und wen es da so gibt. Und das hat mich total fasziniert und gepackt. Und dann sind ich irgendwann mit meinen Eltern nach Schleswig-Holstein umgezogen. Dann ging es so Richtung Abitur. Und im Zuge meiner inneren Suche bin ich dann darauf gestoßen, dass es ja tatsächlich auch im Christentum solche Mystiker gab. Und zwar auch welche, die ähnliche Bilder verwendet haben, auch Lyrik geschrieben haben. Und und dann wurde mir schon klar, also mein Weg ist es jetzt nicht, Muslima zu werden, aber es weist mir den Weg sozusagen der Spiritualität, der Suche nach Gott auch einen Platz in meinem Leben zu geben. Und ich wusste aber vor dem Abi jetzt nicht, wie kann das denn konkret aussehen? Und ich hatte da Bio-Leistungskurs und Deutsch-Leistungskurs in der Schule und war an vielem auch sehr interessiert und hatte so die Idee, na, vielleicht studierst du Philosophie, aber mir war auch klar, naja, so richtig viele Berufsperspektiven als Philosophin gibt's auch nicht, wenn man jetzt nicht gerade an der Uni forscht. Ja, oder hab gedacht, vielleicht machst du doch was mit Bio. Also wie gesagt, ich war so am Schwimmen und dann bin ich mit einem Freund aus meiner Judo-Gruppe, habe ich dann Urlaub in Italien gemacht und wir sind zusammen nach Rom gefahren und für mich hatte ich mir so innerlich das Ziel gesetzt, auf dieser Reise zu einer Entscheidung zu kommen, was ich mit meinem Leben mal weitermachen möchte und wie es nach dem Abi weitergeht. Und das war auch eine schöne Reise. Wir sind dann also über die italienischen Alpen und ich war dann auch in Rom. Das war auch alles sehr beeindruckend. Aber ich hatte da jetzt nicht die große Erkenntnis, so geht's jetzt mit meinem Leben nach dem Abi weiter. Und auf der Rückfahrt hatte ich dann in München eine Notoperation durch eine Darmverschlägerung. Mhm. Und war dann länger im Krankenhaus, auch auf der Intensivstation. Und da habe ich für mich gebetet und auch die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich das Gefühl und die innere Erfahrung hatte, Gott hilft mir dadurch und der ist tatsächlich dabei. Und ab dem Punkt war mir dann klar, wenn ich wieder ganz gesund werde, möchte ich Menschen was weitergeben von meiner Erfahrung mit Gott. Und da war dann so ein bisschen die Weiche gestellt. Und ja, ich habe dann entschieden, zur evangelischen Kirche zu konvertieren, weil ich dachte, ah ja, dann habe ich das ganze Spektrum an Möglichkeiten. Ich könnte Pfarrerin werden, ich könnte auch in die Forschung gehen. Mhm. Ich kann einfach mal gucken, was sich so für eine Perspektive dann eben auch zeigt. Und so bin ich dann also nach dem Abitur in einen kleinen Ort in Franken nach Neuendettelsau aufgebrochen, wo ich dann also fleißig Latein, Griechisch und Hebräisch gelernt habe und dann mein Grundstudium gemacht und dachte...
In evangelischer Theologie.
In evangelischer Theologie. Mhm. Und dachte, na ja, das ist jetzt sozusagen, die Weichen sind gestellt und mal sehen, was dann dabei herauskommt. Und da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt an diesem Studienort. Und da gab es evangelische Diakonissenschwestern. Und da gab es eine Tradition, dass die uns Theologiestudierenden ab und an eingeladen haben, auch zum Austausch. Und da bin ich dann mit einer Schwester an einem dieser Nachmittage intensiver ins Gespräch gekommen und dachte, naja, Klosterleben, Gemeinschaftsleben und Suche nach Gott zu verbinden, eben nicht alleine, sondern in Gemeinschaft. Das fand ich doch sehr attraktiv und hat mich sehr angesprochen. Und dann habe ich mich so in den Semesterferien auf die Suche gemacht, habe erst ein evangelisches Kloster besucht auf dem Schwanberg, evangelische Schwestern, die nach der Benediktinerregel leben. Das fand ich sehr spannend und auch sehr ansprechend, habe aber gemerkt, so für mich ist es das noch nicht ganz. Und dann hatte ich mich in der Philosophie mit Edith Stein beschäftigt, Philosophin und Jüdin, die dann konvertiert ist zum Christentum und auch in unseren Karmelorden eingetreten. Mhm. Und so bin ich auf unseren Orden gestoßen und habe gedacht, na interessant, dort mal weiterzusuchen. Und dann ist meine beste Freundin nach Berlin umgezogen und die hat dann entdeckt, dass es in Berlin auch ein Karmelitinnenkloster gibt. Und die hat uns beide dann mal hier für ein paar Tage angemeldet als Gäste. Und so kam ich dann das erste Mal hierher. Und ich glaube, wir waren anderthalb Tage da. Also es war wirklich sehr kurz. Doch für mich war es ausreichend, so zu spüren, das lohnt sich für dich, hier weiterzusuchen. Und dann bin ich mal alleine gekommen und habe, ich glaube, das waren so 2 Wochen mitgelebt. Und als ich das so weiter verdichtet hat, habe ich dann Urlaubssemester eingereicht und dann tatsächlich mal länger am Stück auch hier mit den Schwestern gelebt, um nochmal so zu prüfen, ob das mein Platz und mein Weg sein könnte. Und natürlich auch von Seiten der Gemeinschaft wird geprüft, ob sie sich das vorstellen können. Ja, und so bin ich dann letzten Endes dann nach dem Grundstudium und Vordiplom bin ich dann rekonvertiert zur katholischen Kirche und hier dann eingetreten.
Das heißt, du hast das Studium auch gar nicht mehr zu Ende gemacht?
Ja, genau. Also ich habe das Vordiplom habe ich noch gemacht und habe dann mich erkundigt damals auch, könnte ich eventuell in katholischer Theologie noch den Abschluss dann eben den Komplettabschluss machen. Aber das war damals jedenfalls alles sehr schwierig und wäre sogar so gewesen, dass ich auch das selbst, das Latinum nochmal hätte wiederholen müssen. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich das nicht unbedingt jetzt machen möchte.
Mhm. Wow, also dir war dann der Eintritt ins Kloster sogar wichtiger, als erstmal dein Studium zu Ende zu bringen.
Ja, also das hat mich doch sehr gezogen und eben so einen Vorabschluss hatte ich und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt nicht das Entscheidende.
Mhm, ja. Du hast gerade eben schon erwähnt, Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz ist ja auch ein anderer, der auf euren Orden einen starken Einfluss hatte. Und es sind nur beides bedeutende christliche MystikerInnen. Edith Stein gilt eigentlich auch als Mystikerin des 20. Jahrhunderts, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Würdest du denn deine und eure Spiritualität hier auch als mystisch bezeichnen?
Also ich würde sagen, wir leben sehr bewusst auch aus diesen Quellen unserer Spiritualität. Sicherlich hat das auch, also unsere Ordensheiligen haben eine mystische Dimension. Und ob ich jetzt uns als ja mystisch bezeichnen würde, weiß ich nicht. Ich bin so mit Etiketten sehr zurückhaltend.
Und Mystik ist halt so ein Riesenbegriff, ne?
Mystik ist so ein Riesenbegriff und wird ja auch sehr in sehr unterschiedlichen Kontexten verwendet. Und ob ein Mensch oder eine Person, ein Mystiker, eine Mystikerin ist, ich würde sagen, letztendlich entscheidet das Gott, ja. Da bin ich, wie gesagt, zurückhaltend. Doch ich glaube, dass die Menschen, die wir als Mystiker bezeichnen, uns sehr viel Inspiration für unser Leben und unseren Alltag heute geben können. Und dass wir auch in diesen Spuren leben können und schauen, was Resonanz für unser Leben und unseren Alltag da auch findet.
Mhm. Ich weiß nicht wahnsinnig viel über Teresa von Avila, aber ihr war, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die alltägliche Erfahrung ganz wichtig in der Spiritualität. Ich glaube, es gibt so ein Zitat von ihr, das heißt ungefähr so, Gott ist zwischen den Kochtöpfen oder so ähnlich, ne?
Genau, also das ist, glaube ich, typisch für Teresa von Avila. Sie war eine sehr bodenständige Frau, sehr humorvoll und ihre Spiritualität ist sehr geerdet und wirklich im Alltag verwurzelt. Und sie hat natürlich also ihr Alterswerk, die Wohnungen der inneren Burg, das ist ein sehr reifes, mystisches Werk, was von der Reise nach innen erzählt, aber das ist eben nur sozusagen eine Seite der Medaille. Und das Werk von ihr, was ich persönlich am spannendsten finde, sind ihre Klostergründungen, wo sie erzählt, wie sie eben mit den Schwestern verschiedene Klöster gegründet hat, welche Herausforderungen und Hindernisse es dabei auch gab und wie sie da immer wieder erfahren haben, wie Gott eben da mit dabei ist, mit darin ist und sie eben da auch begleitet. Und das finde ich bei Teresa eben sehr spannend. Und sie war, also ja, es gibt ein sehr interessantes, neueres Buch über Teresa von Avila von Frau Linda Koldau, die Teresa sogar als Managerin bezeichnet. Also das heißt, Teresa konnte organisieren, konnte Verbindungen schaffen, hat mit dem spanischen König, den Theologen ihrer Zeit Kontakte geknüpft und das auch sehr geschickt gemacht. Also jemand, die Verträge geschlossen hat, auch viel praktische Dinge eben auch klären musste. Und dann die Spiritualität ist eben in diesem allen drin zu finden. Und ihr ganz umfangreicher Briefverkehr, der überliefert ist, da kommen wenige so explizit fromme Sätze drin vor. Da geht es sehr viel auch um praktische Themen. Und ich würde sagen, gerade deswegen oder trotzdem oder wie man es auch sieht, aber mitten darin ist eben die Spiritualität zu finden. Dass eben nicht das eine ist die Spiritualität und das andere ist unser Alltag, sondern das ist wirklich ineinander verwoben.
Mhm. Wenn du sagst, dass du dieses Buch von ihr über diese Klostergründung so toll findest, hast du da ein Beispiel, irgendwie so eine Begebenheit, die dir irgendwann im Kopf rumgeht, wo du immer wieder dran denken musst?
Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einer Karmelgründung, wo es eine sehr betuchte Stifterin gab, die Prinzessin Eboli, und die hatte dann irgendwann selber die Idee, mit in diesen Konvent auch einzutreten als Nonne.
Was ja in der Zeit viele feudale, vor allem Frauen gemacht haben.
Genau. Und die hatte aber wohl die Begabung, diese Dame, sehr viel Unruhe um sich zu verbreiten. Und schließlich wusste sich der Konvent nicht mehr anders zu helfen, als in einer Nacht- und Nebelaktion diesen Konvent aufzulösen und zu verlegen. Und sie verschwanden also und ließen müssen dann also die Eboli mit all ihren Dingen und dem, was sie auch geschenkt hatte, dann eben zurück und waren fort. Also ja, oder bei einer anderen Gründung ist es so, dann hatten sie also schon nichts mehr zu essen und es war dann noch irgendwie eine Sardine im Vorrat oder so.
Und diese arme Dame Eboli, die war dann ab sofort unfreiwillig Eremitin oder wie?
Sozusagen. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es dann mit ihr ausging. Also zumindest die Schwestern waren sie dann erstmal los. Und Theresa war künftig auch mit Stiftern eben auch vorsichtig, nicht?
Okay, okay. Ja.
Also das war auch ihr Anliegen, eben sich von reichen Stiftern, von Vorgaben auch, wie und was zu beten ist, eben möglichst unabhängig auch zu machen und auch da eben den Freiraum zu bewahren. Und das hatte natürlich auch sehr handfeste Gründe.
Ja. Ja, ja. Also es klingt, als wäre sie eine sehr tatkräftige Frau gewesen vor
allem. Ja, also ich stelle sie mir als eine sehr lebendige, sehr tatkräftige Frau vor und sie konnte eben Freundschaften schließen und Beziehungen, Verbindungen zwischen Menschen auch schaffen. Also ich glaube, das war eine ganz große Gabe von ihr.
Sie hat ja auch eine Autobiografie geschrieben.
Ja, die ist auch sehr interessant zu lesen.
Ja, die findet meine Meditationslehrerin, findet die auch ganz toll. Und die habe ich auch auf meiner inneren Leseliste, diese Autobiografie. Will ich auch mal noch lesen.
Lohnt sich zu lesen.
Okay, ja, guter Tipp. Auch wenn wir uns jetzt von so einem Label wie Mystik eher fernhalten, ihr seid ja schon ein kontemplativer und der Stille gewidmeter Orden. Was genau machst du denn in diesen stillen Zeiten? Meditierst du? Und wenn ja, nach welcher Technik und wie? Oder betest du? Und was sind da so deine vielleicht Lieblingsformen beim Beten?
Ja, also ich gehöre zu den Menschen, die gerne auch im persönlichen Gebet und in der Meditation variieren. Also ich würde mal sagen, so meine Grundpraxis ist tatsächlich, in der Stille zu sitzen, in der Gegenwart Gottes. Einfach zu sitzen, auf den Atem zu spüren, in die Stille zu gehen und manchmal ein Gebetswort oder ein Mantra, was mir vertraut ist, oder auch das Jesusgebet sehr gerne, also den Namen Jesus Christus oder auch eine klassischere Formel des Jesusgebetes, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, das eben mit in diese stille Zeit hineinzusehen und wirklich auf dem Gebetshocker, Meditationshocker zu sitzen. Das ist so meine Grundpraxis. Und dann variiere ich das immer mal ganz gerne. Manchmal gehe ich mir voraus eben, dass ich mache persönlich auch Yoga, dass ich dann auch Yoga-Übungen auch als körperliche Vorbereitung sehr gerne damit hineinnehme. Oder dass ich einen spirituellen Text für mich lese als Einstieg. Ja, ich bin auch ein bisschen vertraut mit buddhistischer Meditationspraxis, so Metta-Meditation oder Tonglin-Meditation, dass ich so zum Beispiel Erbarmen und Mitgefühl einatme und Mitgefühl für andere ausatme oder es auch mal mit einer Visualisierung verbinde. Das mache ich tatsächlich so, je nachdem, was mich innerlich gerade beschäftigt oder wie so die Situation ist, variiere ich das ein bisschen. Aber so meine Grundpraxis ist eigentlich zweimal am Tag in der Stille so 20 bis 30 Minuten zu sitzen.
Mhm. Da gibt's ganz vieles dran, was ich spannend finde. Ich würde mal rausgreifen, dass du sagst, dass du dich mit so Yoga-Übungen auf das Beten vorbereitest. Wie genau machst du das oder warum?
Also ich finde, dass die Körperlichkeit in der Meditation eine große Rolle spielt und die Leiblichkeit und dass sozusagen körperliche Bewegungen für mich auch eine Form von Gebet sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga-Übungen mache, ist es für mich eine Form von körperlichem, physischem Beten. Und für mich ist es so, dass wenn ich sozusagen den Leib da durchspüre in den Übungen oder auch etwas aufwärme, ich sehr viel besser und tiefer auch in die Stille komme, als wenn ich das nicht tue. Und letztendlich, so wie ich das verstehe, in der alten Yoga-Tradition ist ja Yoga sozusagen diese körperlichen Übungen, diese Asanas, die wir kennen, auch eine Vorbereitung, eine Hinführung letztendlich zur stillen Meditation, um eben nach innen zu gehen. Und ich erlebe das für mich als sehr hilfreich und sehr fruchtbar. Und wir glauben ja im Christentum sozusagen an die, ja, an die Menschwerdung, an die Leibwerdung Gottes in Jesus Christus. Und deswegen finde ich es auch wichtig, die Leiblichkeit in die Meditation, in das Gebet mit reinzunehmen. Und also für mich jetzt so, wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue, ist sozusagen mein Meditationsweg dadurch auch ein Stück mehr noch so vom Kopf, würde ich mal sagen, ins Herz und in den Körper hineingewandert.
Ich meditiere ja auch selber und da ist es mir auch sofort sehr klar, ich bete aber nicht. Und wie würdest du sagen, wie ist es denn beim Beten mit der körperlichen Dimension? Wo ist die da? Wo betet denn der Körper?
Also zum Beispiel im Herzbereich. Also wenn ich zum Beispiel das Jesusgebet für mich bete, dann spüre ich das auch im Herzbereich. Oder ich stelle mir eben auch vor, dass dieses Erbarmen Jesu Christi, dass ich es in mich auch körperlich aufnehme oder wieder auch an andere weitergebe. Oder es kommt auch vor, dass ich das tatsächlich mit einer physischen Geste eben auch verbinde, eben Ausbreiten der Arme oder eine bestimmte Gebetshaltung eben dann auch einzunehmen. Und natürlich so, für mich ist eigentlich das wichtigste Gebet, was eine körperliche Dimension hat, mein Atmen. Also mein Meditationslehrer Sebastian Peinardt, auf den auch so unsere Meditationsgruppe, die ich leite, zurückgeht, der sagt immer, Gottes Atem atmet in mir. Oder Gott atmet aus und ich atme ein. Und in den biblischen Texten wird ja auch gesagt, dass Gott uns den Lebensatem eingehaucht hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich bewusst meinen Atem wahrnehme, ist das für mich schon Gebet.
Du leitest auch eine offene Meditationsgruppe hier im Kloster, ne?
Ja, genau. Also wir treffen uns im Regelfall monatlich. Und so die Grundform ist auch 2x25 Minuten in Stille zu sitzen mit einer meditativen Gehmeditation dazwischen. Und wir haben dann immer einen kurzen spirituellen Impuls zum Einstieg, den reihum immer jemand anders auch aus der Gruppe vorbereitet. Ja. Und
mir ist aufgefallen, und das sind nicht nur christliche Impulse, ne?
Das sind nicht nur christliche Impulse, also es ist eine Gruppe, die christlich ist und sich als interreligiös offen versteht. Und die Menschen, die da so kommen, das sind so im Regelfall so zwischen 15 und 20 Leuten, die an dem Abend kommen. Und die haben auch einen unterschiedlichen Hintergrund. Also viele bringen christliche Wurzeln mit. Manche sind in der christlichen Kirche auch aktiv. Andere haben viel Erfahrung auch im buddhistischen Feld oder kommen so aus der Yoga-Tradition oder verstehen sich auch gar nicht als religiös. Das ist tatsächlich sehr gemischt und entsprechend sind auch die Impulse immer mal unterschiedlich. Und wir haben dann auch in größeren Abständen so einen Austausch, den wir Mystik Ost-West nennen, wo wir Texte aus verschiedenen mystischen Traditionen auch lesen und uns darüber austauschen. Und immer ja ein oder zwei Personen aus der Gruppe gemeinsam eben dann auch so ein Thema einführen und vorbereiten, dass man so ein bisschen zum tatsächlichen spirituellen Hintergrund auch Input hat und dann miteinander einfach ins Gespräch und in den Austausch über verschiedene Traditionen da auch kommt. Da haben wir jetzt zum Beispiel im Herbst, werden wir uns mit Meister Eckhart beschäftigen und mit dem Thomas-Evangelium, also christliche, mystische Tradition. Und im Frühjahr haben wir uns mit dem hinduistischen Mystiker Ramana Maharshi beschäftigt. Genau, letztes Jahr haben wir uns auch mit der islamischen Mystik ein bisschen näher befasst, mit Mevlana Rumi. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, so die Schätze der verschiedenen Traditionen da eben auch ins Gespräch zu bringen und eben auch Menschen so Impulse zu geben, etwas für ihr Leben zu entdecken.
Gab es da in den letzten Jahren so eine Neuentdeckung für dich, die du ja schon ziemlich lange dabei bist?
Für mich, ja, ich bin lange dabei und entdecke immer wieder was Neues. Ja, tatsächlich habe ich die letzten Jahre mich etwas intensiver mit der Bhagavad Gita beschäftigt und mit den Upanishaden und bin immer wieder fasziniert, wie Texte, die so viele tausende Jahre alt sind, auch für uns heute aktuell sein können. Das ist sowas, was mich fasziniert. Dann lese ich tatsächlich auch sehr gerne im Mesnevi den Hauptwerk von Mevlana Rumi und entdecke da jedes Mal auch was Neues. Und dann ist es auch so, dass ich durch diese Beschäftigung tatsächlich auch die biblischen Texte, die Psalmen, auch die hebräische Bibel, auch manche Passagen in den Evangelien nochmal neu oder tiefer oder anders höre.
Wow, das ist ja sehr, sehr interreligiös eigentlich von der Herangehensweise, oder?
Ja, also für mein Leben, ich habe das ja auch so ein bisschen erzählt, von meinem persönlichen Weg her ist dieser interreligiöse Aspekt tatsächlich sehr wichtig. Und was uns in der Gemeinschaft hier auch auszeichnet, ist, dass wir Schwestern da tatsächlich auch sehr unterschiedlich sind. Also, aber für mein persönliches Beten und Leben ist diese interreligiöse Offenheit tatsächlich sehr wichtig. Und dahinter auch so der Wunsch, die Überzeugung, dass ich glaube, dass wenn Menschen verschiedener religiöser Traditionen und Kulturen sich begegnen, sich kennenlernen und schätzen lernen, dass das auch ist, was den Frieden voranbringt.
Mhm.
Für mich ist zum Beispiel auch Pater LaSalle eine große Inspiration, der ja als Jesuit in Japan Zen und Christentum auch verbunden hat und ja dann in Hiroshima die Friedenskirche gegründet hat. Und für ihn war ja auch sozusagen eine Überzeugung, wenn wir meditieren, auch im Zen, dass sozusagen diese Verbindung eben auch Friedensarbeit ist. Und für mich ist diese Dimension des friedlichen Miteinanders von Menschen und Kulturen tatsächlich sehr wichtig. Und selbst im ganz Kleinen, wenn wir eben hier zum Beispiel einem indischen Mystiker Raum geben und das mit Wertschätzung lesen, glaube ich, macht das was mit unserer Welt und mit unserem Bewusstsein. Ja, und wenn ich dann im Bus unterwegs bin und sehe zum Beispiel einen Sikh mit Turban, dann habe ich einfach dazu ein anderes Gefühl, wie wenn ich gar nichts von diesen Kulturen oder Religionen weiß.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es um den interreligiösen Dialog gar nicht so schlecht steht. Ich habe eher das Gefühl, das Gespräch zwischen Gläubigen, welcher Couleur auch immer, und denen, die irgendwie gar nichts glauben, das ist eigentlich eher der Dialog, der schwierig ist. Siehst du das ähnlich?
Das ist eine interessante Frage. Also ich persönlich erlebe tatsächlich immer wieder sehr schöne interreligiöse Begegnungen, auch im Kleinen.
Also auch mit AtheistInnen, Atheisten?
Ja, also das eine ist eben genau, dass tatsächlich Interreligiöse, auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin, zum Beispiel von Muslimen oder so, wird man dann freundlich gegrüßt. Das andere ist natürlich Menschen, die zum Beispiel an diesen Ort kommen. Wir haben immer wieder auch Gruppen zu Kirchenführung oder Gesprächen, die gar keinen religiösen Hintergrund mitbringen. Und ich erlebe da eine sehr interessierte Offenheit, auch sehr ernsthafte Fragen und manchmal das Gespräch einfacher ist wie mit zum Beispiel katholischen Gruppen, die dezidiert mit christlichem Hintergrund kommen. Mhm. Das kann man nicht pauschal sagen, aber so von der Tendenz erlebe ich immer wieder, dass Menschen, die gar keinen Hintergrund mitbringen, aber eine gewisse Offenheit haben, dass es da gut funktioniert, in den Dialog zu kommen. Und zum Beispiel auch in meiner Meditationsgruppe sind auch einzelne Menschen dabei, die von sich auch sagen, sie verstehen sich als nicht religiös und als atheistisch und sie schätzen aber diese Gruppe und die Achtsamkeit und lesen auch mit uns mystische Texte und kommen durchaus zu diesen Abenden. Nun sind wir natürlich hier vielleicht so eine Nische, wo auch bestimmte Menschen schwerpunktmäßig hinkommen, aber ich erlebe das schon, dass das auch gelingt, der Dialog über diese Grenze hinaus.
Mhm.
Und auch ich glaube, dass es manchmal gar nicht so viel gibt, was uns dann auch wieder unterscheidet, wie wir manchmal meinen. Also es gibt einen Theologen, einen tschechischen Theologen, Thomas Halik, und der hat sehr viel geschrieben über Glaube in der Postmoderne. Und ein auch sehr interessantes Buch mit dem Titel Glaube und sein Bruder Zweifel. Und so zu diesem Dialog auch zwischen, ja, Christen oder Atheisten oder Menschen, die sich als nicht religiös bezeichnen und wo wir uns dann auch wieder einander annähern können. Und ich glaube, dass gerade auch dieser Dialog heute tatsächlich wichtig ist. Oder wir haben einen Mitbruder hier im Karmel in Birkenwerder, der gibt Exerzitien unter dem schönen Titel Exerzitien für Religiöse und Religionslose. Und ich glaube, dass an solchen Orten tatsächlich der Dialog auch da sehr fruchtbar sein kann.
Mhm. Und siehst du das auch ein bisschen als deine Aufgabe, diesen Dialog auch mitzuführen?
Ich persönlich sehe schon als meine Lebensaufgabe so eine, ich will mal sagen, Brückenperson zu sein, die Menschen und Welten verbindet, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenkommen würden.
Wir sind ja jetzt heute auch zusammengekommen.
Ja, genau. Wir sind heute auch zusammengekommen. Genau. Also ich finde das was Wunderbares und ich glaube tatsächlich, dass das auch zu meiner persönlichen Lebensaufgabe tatsächlich auch dazugehört, sozusagen Brücken zu bauen und auch Räume zu öffnen. Also das heißt, das Wichtige in unserer Meditationsgruppe bin ja nicht ich, sondern die Menschen, die kommen und der Raum, der entsteht, den wir dann auch gemeinsam ja schaffen durch die Atmosphäre, durch die gegenseitige Wertschätzung. Und ich verstehe auch unser Kloster als so einen Raum. Ja, wir öffnen einen Raum, wir schenken einen Raum für Begegnung, für Geschehnisse in der Stille, für Begegnung mit sich oder auch eben mit den Zeugnissen von den Menschen aus dem Widerstand oder unseren Ordensheiligen oder was auch immer da geschieht. Und ich glaube, dass wir solche Räume eben, die erstmal zweckfrei ein Stück weit auch sind, brauchen, gerade auch in solchen Städten wie Berlin.
Ja, da stimme ich dir total zu. Ich habe noch mal eine Frage zu eurer Spiritualität als Karmelitinnen. Und zwar habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass die wichtigste Anweisung eurer Ordensregel lautet, jeder soll Tag und Nacht im Gesetz des Herrn meditieren und im Gebet wachen. Das klingt ziemlich anspruchsvoll. Wie machst du das? Oder schaffst du das immer? Oder gibt es auch Momente, in denen du sagst, da bin ich vielleicht aus dem Gebet rausgefallen oder so?
Ja klar, also es gibt immer wieder Momente im Alltag, wo es sozusagen schon ein großer Schritt ist, wahrzunehmen, dass ich gerade innerlich vielleicht den Eindruck habe, würde ich mal sagen, aus dem Dialog mit Gott rauszufallen. Also ich bin der Überzeugung, wenn Gott real ist und wir in seiner Gegenwart leben können, dann ist er immer da. Und dann kann ich letztendlich aus diesem Dialog mit ihm, aus diesem Beziehungsgeschehen überhaupt nicht rausfallen. Das heißt, ich muss mir da auch keinen Stress machen, weil er hat mich und andere Menschen immer im Blick. Das würde ich mal sagen, ist für mich der Fokus. Und dann versuche ich natürlich bewusst immer wieder auch diesen Kontakt innerlich herzustellen, diesen Blickkontakt mit Gott oder wie ich es auch beschreibe, oft auch so ganz still oder in Situationen und Gesprächen, die auch mal schwierig sind, ganz bewusst so den Kontakt zu suchen. Und da ist es natürlich so, ich bin nicht immer präsent, ich bin manchmal auch in Gedanken und mit dem beschäftigt, was ich praktisch noch alles regeln will und was da alles so passiert, wo ich dann schon versuche, immer wieder auch so in die Achtsamkeit zurückzukommen innerlich, wenn ich das merke. Und doch glaube ich, letztendlich fällt es aus diesem Dialog mit ihm nicht raus.
Wenn du sagst, du kannst aus dieser Beziehung und aus diesem Dialog nicht rausfallen, ist es dann vielleicht sowas, oder geht es in dieser Anweisung dann vielleicht auch darum, dass du diese Beziehung zu Gott dann trotzdem pflegen solltest und zwar möglichst so gut und so umfangreich, wie du kannst?
Ja, ich glaube, es geht darum, letztendlich zu wachsen in dieser Verbundenheit mit Gott. Und wenn ich in der Verbundenheit mit Gott wachse, dann wachse ich auch in der Verbundenheit mit anderen Menschen. Also das glaube ich auch nochmal wichtig. Und das hat ja so, unser Orden ist auf dem Berg Karmel in Israel gegründet. Oder hat er er hat da seinen Ursprung, wo die ursprüngliche Karmelregel dann letztendlich auch ihren Sitz im Leben hat. Und es war so eine Einsiedlergemeinschaft, die beide Elemente haben, das Leben in der Einsamkeit, in der eremitischen Tradition und das Gemeinschaftsleben, die beides verbinden. Und diese Wurzeln in der Wüste, in dieser frühen auch Wüstenspiritualität, wenn man so will, das ist, glaube ich, schon was, was in unserem Orden auch erhalten ist. Und na, es gibt so einen frühen Wüstenvater, Isaac von Ninive, der hat gesagt, letztendlich Beten, ein betendes Herz ist ein Herz, was letztendlich berührbar ist für die Not der ganzen Welt oder was offen wird, berührbar, mitfühlend mit allem Leid der Welt. Also, dass es darum geht, sich von Gott auch verwandeln zu lassen, sozusagen offener zu werden, menschlicher zu werden, dialogfähiger zu werden und dass es darum letztendlich geht. Und klar bin ich dann auch natürlich in einem Lebensrahmen, der sozusagen Freiraum dafür dann eben auch immer wieder schaffen möchte. Ja, nur wichtig ist mir halt auch zu betonen, es geht da jetzt nicht um Leistungsdruck, ich muss jetzt immer beten.
Ja.
Das ist nicht das Gemeinte.
Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal sagst. Das klingt für mich auch total gut. So, ja.
Ja, das kann ja schnell kippen, so Tag und Nacht und immer muss und soll ich jetzt beten. Aber es geht, glaube ich, darum, zu verstehen, dass dieses Leben mit Gott letztendlich ähnlich ist wie in einer Partnerschaft oder so. Der ist immer mit dabei, ja. Und sich dessen immer bewusster zu werden.
Mhm.
Ich glaube, darum geht's.
Mhm. Aber auch in guten Beziehungen gibt es ja mal Krisen.
Jawohl, ja. Genau.
Hattest du auch irgendwie Beziehungskrisen mit deinem Leben hier vielleicht auch? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, mit Gott, mit deinem Glauben.
Also ich bin natürlich da so durch Höhen und Tiefen tatsächlich auch immer wieder innerlich gegangen. Und ich habe aber trotzdem immer wieder auch erfahren dürfen, wie ich innerlich so gehalten bin. Ja, also klar. Und es gibt natürlich zum Beispiel, wenn Menschen auch Gebetsanliegen mit uns teilen, wo schlimme Dinge passieren, Punkte, wo ich dann mich schon frage, warum geschieht das jetzt? Warum müssen die das erleben? Wo ist Gott da? Also Punkte, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Das bringt mich auch an Grenzen oder da bleiben Fragen offen, die ich jetzt auch nicht beantwortet kriege. Also solche Punkte zum Beispiel, das kenne ich gut. Oder in der Corona-Zeit hatte ich völlig unverhofft eine Brustkrebsdiagnose und bin da durch eine längere Chemotherapie gegangen, klar. Und dann waren da schon natürlich die Momente, wo ich auch nicht wusste, wo ist Gott da jetzt, ja? Was passiert da jetzt mit mir? Überlebe ich das überhaupt? Also solche Punkte kenne ich. Oder auch schmerzhafte Erfahrungen, dass Mitschwestern, die den Weg geteilt haben, gesagt haben, sie verlassen die Gemeinschaft und gehen einen anderen Weg weiter, ja? Also klar, solche Punkte hat's gegeben, gibt's auch immer wieder. Das gehört, glaube ich, wirklich auch dazu.
Mhm. Aber für dich war immer klar, dass du hier im Kloster bist und bleibst?
Ich hatte keinen Moment, wo ich jetzt so ganz grundsätzlich gezweifelt habe, ob das der stimmige Weg für mich ist oder die ja etwas ist, wo ich jetzt sagen würde, meine Aufgabe ist nochmal ganz anders. An so einem Punkt war ich nicht.
Mhm. Okay. Das stelle ich mir auch wirklich schwierig vor.
Mhm.
Also auch wenn du sagst, dass Mitschwestern hier rausgegangen sind, das ist sicher auch für die ein schwieriger und schmerzhafter Prozess, stelle ich mir vor.
Ist für alle ein schmerzhafter Prozess, genau. Und ja, an solchen Punkten natürlich ist dann auch die Frage an Gott, was passiert da jetzt wieder? Da setzt sich dann dieser Weg auf einer anderen Ebene wieder weiter fort. Aber natürlich in dem Moment ist es erstmal für alle auch schmerzhaft.
Mhm. Ja. Eine Frage, die mich noch total interessiert. Nun seid ihr eine Gemeinschaft von Schwestern, von Frauen.
Ja.
Du bist eine Frau in der katholischen Kirche und in meinen Worten würde ich jetzt mal sagen, ist die katholische Kirche schon eine der vielleicht letzten Bastionen des Patriarchats. Auf jeden Fall stark von Männern geprägt, vorsichtig gesprochen, von Männern regiert. Wie fühlt sich das an, so im Jahr 2026? Als Frau und auch als vielleicht aus deiner Ordensgemeinschaft rausgesprochen, als Gemeinschaft von Frauen in der katholischen Kirche. Wie ist das?
Also ich persönlich sehe es für mich immer so, wir als Gemeinschaft, als Klostergemeinschaft haben doch sehr viel Gestaltungsspielräume. Und es ist gut, als Frauen die Freiräume, die wir haben in unserer Kirche, wirklich auch bewusst zu nutzen. Und wenn ich schaue, wer in die Meditationen kommt, wer in die Gottesdienste geht, da sind sehr viele Frauen. Und hier bei uns am Ort haben wir auch eine sehr schöne Liturgie, wo dann auch Frauen zum Beispiel bei den Lesungen oder wenn es freie Fürbitten gibt oder so, sichtbar sind und eben auch mitgestalten. Und zum Beispiel unsere Chorgebete, die gestalten wir Schwestern alleine und mit den Schwerpunkten, die wir stimmig finden. Oder wir haben auch in der Corona-Zeit ein neues Format entwickelt, das nennt sich Klangraumgottesdienst mit einem Instrument und meditativen Texten. Und das sind Gottesdienste, die wir dann eben auch gestalten und verantworten. Und also ich würde sagen, wir haben ja durchaus eine Menge Möglichkeiten in unserer Kirche und die klug und gut zu nutzen, das ist immer so mein Credo. Und ich sage immer anderen Frauen eben auch, ja, es gibt Punkte, wo ich mir vielleicht auch anderes und mehr Offenheit wünschen würde, eben auch was die Ämterfrage angeht. Oder wenn ich sehe, dass es in der alten Kirche Diakoninnen gab, dann frage ich mich, könnte das nicht heute auch so sein? Klar. Aber ich denke mir, es gibt vieles, was wir tun und gestalten können und das sollten wir nutzen. So.
Mhm. Aber das heißt, ihr stellt auch als Orden nicht die Machtfrage innerhalb der katholischen Kirche, ne?
Ich würde sagen, das ist nicht unsere Aufgabe.
Ja.
Also Wir haben, und natürlich ist es so, dass ich in einer Ordensgemeinschaft natürlich auch einen Rückhalt habe und wir viel auch gemeinsam gestalten können. Und ich würde sagen, wichtig ist, sich auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Und das ist sozusagen dem Evangelium und der biblischen Botschaft ein Gesicht zu geben und das so zu gestalten, dass es für Menschen heute ansprechend ist im wahrsten Sinne des Wortes und darauf sich zu konzentrieren. Und die Machtfragen wird es immer geben, die laufen auch mit, aber ich persönlich sehe es nicht meine Aufgabe, da viel Energie rein zu investieren, weil die brauche ich für anderes.
Und du bist dann eben, wie du eben gesagt hast, eher dafür, die Freiräume, die es gibt, zu nutzen und auszufüllen und zu gestalten.
Genau. Zu schauen, wo bin ich gefragt, kann ich bewusst eben auch mitgestalten und das dann eben auch zu tun.
Müsst ihr eigentlich als Ordensschwestern auch dem Bischof oder dem Papst irgendwie Treue geloben oder so? Gibt's da sowas?
Also natürlich sind wir an den Ortsbischof auch gebunden und auch an den Papst natürlich. Das ist der Rahmen, in dem sozusagen wir auch unsere Ordensgelübde dann auch ablegen, nicht? Und in dem wir dann auch leben. Aber ich denke mal, sozusagen, wenn wir aktiv unsere Gaben einbringen, ist das ja Dienst für den Bischof, für die Kirche insgesamt, nicht wahr? Also so. Ja, wie gesagt, und da die einzelnen Gemeinschaften und Schwestern sind da sicherlich auch nochmal unterschiedlich, wo sie so ihre Schwerpunkte sehen oder wo auch Konfliktfelder sind. Also wir als Gemeinschaft sind auch zum Beispiel dem synodalen Weg gegenüber und solchen Bewegungen unserer Kirche, die versuchen eben auch aktiv modern zu gestalten, gegenüber sehr aufgeschlossen. Da gibt es ja ein breites Spektrum in unserer Kirche und ich finde es wichtig, da auch mit Menschen auch darüber ins Gespräch zu gehen. Aber mein persönlicher Weg ist es da jetzt nicht, zu aktiv und kämpferisch Position zu beziehen. Ja, aber das ist auch sonst nicht meine Weise. Von daher glaube ich mal, das überlasse ich dann gerne auch anderen, die da eine Berufung für haben.
Und die gibt's aber auch, deiner Wahrnehmung nach?
Die gibt es auf jeden Fall auch. Also wenn ich schaue, wer zum Beispiel beim synodalen Weg eben auch aus weiblicher Perspektive mitgesprochen und mitgestaltet hat, würde ich sagen, da gibt es Stimmen auch von Frauen, die da ein gutes Statement abgeben und die das auch gut machen, ja.
Du bist ja, wir haben es eben schon kurz angesprochen, die Jüngste hier in eurer Gemeinschaft. Machst du dir manchmal Sorgen um die Zukunft eurer Gemeinschaft?
Ja, also manchmal kommen natürlich schon die Fragen, wie geht das hier auf Zukunft hin dann konkret weiter? Wie ist das, wenn die Gruppe noch kleiner wird? Ja, aber ich denke mir, ich bin jetzt ja schon über 20 Jahre hier und in schwierigen Situationen der Gemeinschaft war es immer wieder so, dass dann eine Kontakt zustande kam, eine hilfreiche Adresse kam, sich irgendwie eine Tür geöffnet hat. Und ich vertraue einfach drauf, wenn es konkret wird, dass sich da Zukunftsfragen stellen, dann wird sich auch ein Weg finden. Und dann schaffen wir auch als Gemeinschaft und auch im Vertrauen auf Gott, dann herauszufinden, was als nächster Schritt dran ist. Und ich erlebe halt auch, dass dieser Ort eine große Ausstrahlung hat für viele Menschen, die hier zum Gebet und zu den Gottesdiensten hinkommen. Und ich bin sicher, dass es hier in irgendeiner Form weitergeht. Vielleicht können sich Strukturen verändern auf Zukunft hin. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass dieser Ort zukunftsfähig in irgendeiner Form sein wird.
Okay, also allzu viel Sorgen machst du dir nicht. So, es wird schon irgendwie weitergehen, so?
Es wird weitergehen und natürlich sind wir in der Gemeinschaft auch darüber im Gespräch. Und trotzdem glaube ich, sich zu viel Sorgen zu machen, bringt dann auch wieder nichts. Also sozusagen die Balance zu halten zwischen ja weichen Stellen für die Zukunft und Achtsamkeit, auch welche Schritte vielleicht dran sind und den rechten Zeitpunkt nicht zu verpassen. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, letztendlich ist dieses Kloster und dieser Ort Gottes Projekt sozusagen und nicht unsere Sache. Also ich kann es nicht machen, wie das hier auf Zukunft hin weitergeht. Aber ich kann mitgestalten und vertrauen, dass sich fruchtbare Wege finden.
Ja, also eine Balance zwischen Vertrauen, Zuversicht und aber auch Tatkraft.
Ja, genau, von allem etwas. Sozusagen Vertrauen und nicht in eine Überaktivität verfallen und zu viel Sorge. Auf der anderen Seite aber auch an den Punkten, wo ich gefragt bin, aktiv mitzugestalten und mitzudenken. Ja, und eben ja auch das sich offen halten auch an diesem Ort für die Impulse von Menschen, die eben kommen. Und ich habe ja schon erzählt, dass jetzt eine andere Ordensgemeinschaft hier auch Räume bei uns gemietet hat und hier mit uns unter einem Dach lebt, in der eigenen Form und im eigenen Rhythmus. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch ganz andere Ideen auf Zukunft hin, wie was daraus auch noch wachsen könnte. Also ich bin da einfach auch zuversichtlich, dass wir Schritt für Schritt auch Wege finden werden.
Und deine Zuversicht, kommt die auch aus deiner, also ganz bestimmt, denke ich, aber die kommt sicher auch aus deinem Glauben und kommt sie auch so aus deiner kontemplativen Praxis raus? Erlebst du das so?
Meine Zuversicht, ja, die kommt natürlich schon daher, dass ich tatsächlich glaube, dass Gott real eben auch unser Leben begleitet. Und wenn ich glaube, dass da letzten Endes jemand ist, der bedingungslos sozusagen uns begleitet, dann kann ich ein Stück weit immer wieder auch die Sorgen loslassen. Und klar, meine kontemplative Praxis, mein Üben immer wieder auch im Sitzen spielt da sicher eine Rolle, weil es gibt Tage, wo natürlich viel im Kopf rumgeht auch oder auch eben Sorgen, Fragen, schwierige Emotionen da sind. Und da bin ich ja auch immer wieder gefordert, das loszulassen, wieder zum Sitzen und zum Atmen zu kommen. Und dann denke ich auch, meine Erfahrung der Erkrankung als Jugendliche und auch der Krebstherapie spielt auch eine Rolle, zu erleben, dass auch solche schwierigen Phasen eben zu durchleben und zu überstehen sind und wieder tatsächlich auch wie in der Natur dann auch neues Leben wächst.
Ja, sehr schön. Ich würde vielleicht schon zu meiner Abschlussfrage kommen, wenn das für dich passt. Und
ja.
Das ist, ich nehme mal gerne, nicht immer, aber oft die Leitfrage meines Podcasts, nämlich, was glaubst du denn? Du hast es ja gerade schon ein Stück weit beantwortet eigentlich.
Ja, gute Frage. Wenn ich es so in eine Essenz bringen sollte, würde ich sagen, ich glaube, dass es sich lohnt zu leben und dass wir dieses Leben nicht alleine leben brauchen, sondern dass Gott es mit uns lebt. Das ist ein Zitat von Pater Alfred Delp und ein Satz, den wir ganz oft hier auch bei uns im Gottesdienst singen. Und der ist mir sehr wichtig geworden.
Okay, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr mir gerne über den Link in den Shownotes eine Spende zukommen lassen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Und für den schönen Titeltrack geht mein Dank an die sehr gute Band Phantom Horse.